Üblicherweise ist es so, dass ein Diktator sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Bei Erdogan kommt was anderes dazu. Er sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen die demokratische Türkei, ist gegen den Staat. Also alle, die ihm nicht zujubeln, werden als Staatsfeinde. Dazwischen gibt es nichts. Und damit haben wir natürlich eine Situation, die eine Demokratie wie unsere oder die EU nicht zulassen darf. Dass jemand nicht jetzt den Konflikt zwischen politischen Positionen aufmacht, sondern den Konflikt zwischen sich als Person und alle anderen sind Staatsfeinde.
Eike Halitzky, Landesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen, am Freitagvormittag letzter Woche auf einer Pressekonferenz. Er hat Wert darauf gelegt, dass er dies als Privatperson, nicht als Landesvorsitzender so gesagt hat. Damit sind wir beim Hauptbeitrag unserer heutigen Sendung, der Entwicklung in der Türkei. Wie bereits erwähnt, die bayerischen Grünen haben am Freitagvormittag in München erläutert, wie sie sich die Bekämpfung von Fluchtursachen vorstellen und was Bayern dazu tun kann und soll. Einen kurzen Beitrag haben Sie hier schon gehört, mehr auf unserer Webseite münichfm.net. Auch zum Thema Erdogan, zum Thema Putsch in der Türkei haben sich Eike Halitzky und die grüne Bundestagsabgeordnete Claudia Roth geäußert. Ich habe Claudia Roth am Freitag gefragt, wie sie die Entwicklung in der Türkei nach dem Putsch beurteilt.
Ich beurteile sie als eine wirkliche Tragödie, denn die Demokratie ist totgesäubert worden. Gewaltenteilung existiert faktisch nicht mehr. Der Rechtsstaat ist nicht in Gefahr, wie der Regierungssprecher sagt, sondern der Rechtsstaat ist abgewickelt, den gibt es nicht mehr. Die Judikative hat er gleichgeschaltet, indem er ja 20% der türkischen Richter, Staatsanwälte entweder rausschmeißen lassen hat oder verhaften lassen hat, unter anderem die höchsten Richter, also höchste Richter aus vergleichbar mit unserem Bundesverfassungsgericht, Militärapparat, ein Drittel aller Generäle entlassen oder in Haft. Und das ganze Militär wird sozusagen gleichgeschaltet. Die Legislative, das kommt jetzt, was nochmal ein Konfliktpotenzial birgt, wenn die Immunität von Abgeordneten aufgehoben werden wird. Da geht es um über 150 Abgeordnete. Das sind bis auf zwei alle der HDP, der eher kurdisch geprägten Partei. Das sind aber auch die sozialdemokratisch geprägte Partei dabei. Dann fliegen die aus dem Parlament, gehen wahrscheinlich direkt ins Gefängnis. Dann hat er die Alleinherrschaft. Ob er dann überhaupt noch Neuwahlen braucht, weiß ich jetzt nicht. Die Presse, die ja nun zu jeder, die freie Presse, die zu jeder Demokratie als vierte Gewalt gehört, ist faktisch hinter Gittern. Er hat die Reste dicht gemacht, 24 Radios geschlossen oder verboten. Er hat das letzte Satire-Magazin kaputt gemacht. Und tatsächlich gibt es eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, sich unabhängig über türkische Medien zu informieren, weil es diese Unabhängigkeit nicht mehr gibt. Was ich besonders fürchterlich finde und besonders unverantwortlich finde, ist, in welchem Ausmaße der Präsident dieses Landes direkt mit dazu beiträgt, eine Stimmung zu erzeugen, die alles andere als zurückkehren will zu einer rechtsstaatlichen Ordnung oder zu einem rechtsstaatlichen Verfahren gegenüber den Putschisten, sondern die auf Vergeltung setzt, auf Rache setzt, auf Lynchjustiz setzt. Das ist ja schon passiert, Körper von jungen Soldaten, die möglicherweise so sagen, die neuen Informationen gar nicht wussten, dass sie in so einen Putsch kommandiert worden sind, sind ohne Kopf gefunden worden. Also man hat sie geköpft, man hat die Kehle durchgeschnitten, man zeigt Bilder sozusagen live in Facebook oder in anderen Medien, die so grauenhaft sind, die Menschen nackt und also der Oberkörper nackt, auf die wird eingeprügelt und man präsentiert gefolterte Menschen mit all ihren Verletzungen, mit Blut, mit einem halb abgeschnittenen Ohr vor der Kamera. Das ist wirklich unerträglich. Das gab es in den vorhergehenden Militärputschen nicht und das erinnert mich fatal an entgrenzte Bürgerkriegssituationen oder an harte Diktaturen. Also ich glaube, man muss wirklich sagen, es ist jetzt eigentlich de facto sind es Zustände wie in einer Diktatur. Niemand ist sicher in der Türkei. Kein Kurde, kein Alevit, kein Christ, kein Oppositioneller, kein Journalist. Und was muss in den Menschen vorgehen? Die Türkei hat ja schon über 3 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, die Ereignisse in Istanbul und in Ankara miterleben mussten, auf den Straßen, wo sie ja oft zu Tausenden ohne Wohnung leben. Dass die Türkei ein sicherer Drittstaat ist, Wer das heute behauptet, definiert die Realität einfach um. Und ich glaube auch, es muss schleunigst die Türkei als sicheres Herkunftsland von der Liste der Europäischen Union, Kommission verschwinden. Da steht bisher drauf Norwegen und Schweiz. Also mit Verlaub, was wir in der Türkei erleben, Tote, Tausende Verletzte, 60.000 Verhaftungen, Krieg in den kurdischen Gebieten, Gewalt, Zerstörung. Da kann doch nicht jemand ernsthaft sagen, sicherer Herkunftsstaat, vergleichbar mit Norwegen und mit der Schweiz. Ich mache mir extrem große Sorgen um die Situation, vor allem nachdem jetzt ja Ausreiseverbot für Akademiker und Wissenschaftler verkündet worden ist. Ich mache mir ganz große Sorgen, übrigens auch um ein gemeinsames Projekt, die Deutsch-Türkische Universität in Istanbul. Wir haben heute erfahren, dass der Dekan abgesetzt worden ist. Wir wissen überhaupt nicht, was heißt es eigentlich für unsere Wissenschafts- und Kooperation. Professor Lehmann von Goethe-Institut sagt, was heißt es eigentlich für unsere Stipendiaten, für die Kulturzusammenarbeit, die es gibt. Was heißt die Aufforderung von Erdogan, dass alle Wissenschaftler und Akademiker, die im Ausland sind, in die Türkei zurückkehren müssen. Was heißt es denn? Was bedeutet das jetzt, wenn sie nicht zurückkehren, möglicherweise für deren Familien? Also das ist wirklich so eine dramatische Situation, wo wir nach allem auch nicht aber vergessen dürfen, dass es eben auch viele, viele Menschen gibt, die nicht auf der Seite von Erdogan sind und das sicher sich als jetzt rächt, in welchem Ausmaß die Unterstützung der demokratischen Kräfte ausgeblieben ist, der Pressefreiheit, die Kritik an der Einschränkung der Pressefreiheit ausgeblieben ist. Ich befürchte, dass es eine Art Exodus geben wird. Deutet sich schon an, dass die Zahl der Asylanträge massiv nach oben geht. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass natürlich deutsche Gerichte sagen würden, ja, Menschen muss Asyl gegeben werden, die in der Zwischenzeit verfolgt werden in der Türkei. Und das ist ja seine Idee ist ja, entweder du bist auf seiner Seite, du bist Anhänger von Erdogan, er spricht von uns und von jenen. Er spricht also nicht von euch, sondern er spricht von jenen. Das hat er bei Gezi angefangen, beim Gezi-Park. Jene, er bürgert sozusagen aus. Die gehören nicht dazu. Das sind Gegner, das sind jetzt in diesen Tagen, nennt er sie Putschisten. Niemand wird behaupten, dass linksliberale Journalisten und Journalistinnen mit der Gülen-Bewegung besonders eng zusammenarbeiten. Aber er behauptet zum Beispiel, Can Dündar sei jetzt auch ein Putschist. Er ist ein großartiger, wunderbarer, einer der wichtigsten Journalisten in der Türkei.
Wohin bewegt sich die Türkei mit dem Präsidenten Erdogan? Will Erdogan eigentlich noch in die Europäische Union?
Also Erdogan hat schon vor 3 Jahren gesagt, der Umgang mit beispielsweise mit Zivilgesellschaft im Gezi-Park, wo ja 150 Organisationen für diesen kleinen Park sich eingesetzt haben und die dann ja mit martialischer Gewalt eigentlich wie im Krieg gegen die eigene Bevölkerung niedergemacht worden sind. Da hat er gesagt, man soll sich jetzt mal nicht aufregen, das sei in China auch so und in Russland auch. Also das Modell China schwebt ihm vor, das Modell Russland schwebt ihm vor, Putin ist sozusagen das, was er sich vorstellt. Man darf aber die Türkei nicht gleichsetzen mit Erdogan und es haben fast 50% nicht für ihn gewählt. Das darf man nie, nie, nie vergessen. Insofern wäre das sehr gefährlich, wenn man sagt, das ist jetzt schon so wie in Russland. Aber da ist wieder was Wahres dran, wenn er sagt, die Europäische Union, damals EG oder EWG, hat 53 Jahre die Türkei warten lassen. Das stimmt. Seit 63 gibt es das Ankara-Abkommen. So ungefähr, jetzt brauchen wir sie auch nicht mehr. Er macht unterschiedliche Zeichen. Es ist eine neoliberale, antidemokratische Politik, die er betreibt. Gleichzeitig hat er angekündigt, auf dem Taksim-Platz die größte Moschee der Türkei errichten zu wollen. Das ist für Freunde auch von mir oder die größte Entweihung, ja, die Entweihung der säkularen Türkei. Und möglicherweise war das auch mit ein Grund für diejenigen, die versucht haben, diesen Putsch zu machen, was nicht zu rechtfertigen ist. Aber diese Entweihung all dessen, was die Türkei Kemal Atatürks ist, die ist sozusagen, die findet jetzt jede Nacht auch auf dem Taksim-Platz statt. Erdogan braucht aber auch Europa, da machen wir uns mal nichts vor. Es gibt engste Wirtschaftsbeziehungen. Er braucht den Tourismus, der ja nachvollziehbar eingebrochen ist. Und sie haben ja in der Vergangenheit eher geschafft, dass sie fast kein Nachbarland haben, wo es gute Beziehungen gibt. Ich befürchte, dass er das, was er schon die ganze Zeit wollte, mehr militärische Aktivitäten er will. Er hat vorgestern im Nordirak Bombenangriffe, Raketenangriffe durchführen lassen. Er will viel aktiver in den Krieg in Syrien eintreten, was das türkische Militär immer abgelehnt hat. Möglicherweise ist das auch ein Grund, der jetzt ein Drittel rauszuschmeißen. Und zum allerersten Mal wird jetzt in Aserbaidschan eine militärische Bastion errichtet. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr neu. Er ist seit gestern irgendwie durchgesickert. Also er hat offensichtlich auch militärische Expansionsgelüste. Alles nicht beruhigend.
Gut. Ja, und soweit für heute Münich FM. Sie können alle Beiträge noch einmal nachhören, entweder auf unserer Webseite münichfm.net oder auch im digitalen Radio DAB+. Am Donnerstag um 13 Uhr wird diese Sendung dort wiederholt. Digitales Radio DAB+, da sucht man dann LoRa, und Münich FM gibt's am Donnerstag um 13 Uhr noch einmal. Eine neue Ausgabe von Münich FM gibt's nächste Woche wieder hier ab 21 Uhr. Am Mikrofon und verantwortlich heute Abend Michael Lukan, Jörg Schamlach.